Thomas und ich haben uns nicht abgesprochen über das Thema. Und doch die letzten Mittwoch dabei waren, wissen das, also nicht für Streit, aber das für eine gewisse Unruhe gesorgt hat. Nicht wahr? Also wir sind ein bisschen aus der Ruhe gekommen, weil, wie Thomas auch gesagt hat, die Worte Jesu sind teilweise sehr, sehr unangenehm. Und wir ringen mit diesen Worten und verstehen sie nicht immer auf Anhieb. Und jetzt möchte ich, dass wir diese Stelle lesen. Ich habe vergessen, Markus 9 da zu schreiben. Das Evangelium, das Markus-Evangelium, Kapitel 9. Übrigens, ich habe nicht vergessen, dass wir meistens in einer Serie von dem Römerbrief sind. Aber wir sind am Ende von den ersten 11 Kapiteln gekommen. Und bevor, also die ersten beiden Verse in Römer 12 verdienen es wirklich gut gepredigt zu werden. Und ob ich das kann, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war es heute noch nicht dran. Und weil ich auch so beschäftigt war mit dem Thema von letztem Mittwoch, wollte ich dies ein bisschen näher untersuchen. Wir lesen zuerst die Verse 43 bis 43 bis 48. Markus 9, Verse 43 bis 48. Übrigens, wenn diese Botschaft einen Titel haben würde, mal schauen, ob sie eine hat. Konsequenzen der Sünde und der was? Selbstverstümmelung? Okay, das ist ein Titel, der Interesse wecken sollte. Konsequenzen der Sünde und der Selbstverstümmelung. Und ich komme zu dieser anderen Seite zurück. Wir lesen zuerst ab Vers 43. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ich möchte, dass wir beginnen mit 7 Wahrheiten, die wir auf jeden Fall aus diesen Versen entnehmen können. Genau, also haben wir Nummer 1. Unsere Körper können uns zur Sünde verleiten. Ist das nicht richtig? Unsere Körper können uns moralisch zum Verhängnis werden. Vielleicht sieht man das nicht. Ich gehe zurück. Ich gehe 2 zurück. Schau mal. Hier ist unsere Stelle. Jetzt bunt gemalt. Wenn deine Hand, Vers 45, wenn dein Fuß, Vers 47, wenn dein Auge, das sind Körperteile, also unsere Körperteile können uns zur Sünde verleiten. Eine zweite Wahrheit, die aus dieser Stelle hervorgeht, ist, die Sünde ist in diesem Leben, ja, in jedem Leben, aber in diesem Leben, nachteilhaft. Die Sünden, also sie sind ein Anstoß. Dieses Wort, ich gehe jetzt zurück. Wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, zur Sünde ist in Klammern. Aber ein Anstoß. Ja, Anstoß. Wozu Anstoß? Zur Sünde. Also das versteht jeder. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß wird. Und Vers 47. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß wird. Dieses Wort ist Skandalizan oder Skandal, ja, also dass man, also ein Skandal ist ein Anstoß, aber es ist ein Stolperstein, es ist etwas, das uns zum Fall bringt. Manche fallen über ihre Hand, fallen über ihren Fuß, fallen über ihr Auge, okay? Also nicht immer die Bananenschale, okay? Die Bananenschalen sind die Dinge, die an uns sind, Hand, Fuß, Auge beispielsweise. Jetzt gehen wir jetzt zu dieser Seite weiter. Nicht nur sind unsere Körperteile uns manchmal ein Last oder ja, verleiten uns zur Sünde. Und das ist nachteilhaft, denn wenn man fällt, ist das nicht vorteilhaft. Wir haben mit einer Person gesprochen, vergangene Woche. Die Person sagte uns, wenn sie hinfällt, kann sie nicht wieder aufstehen. Deshalb ist es dieser Person wichtig, jemand in der Nähe zu haben, der ihr helfen kann, der Person helfen kann, wieder aufzustehen. Und hinfallen ist nicht günstig. Nummer 3. Die Sünde ist nicht nur in diesem Leben, sondern auch in dem nächsten Leben nachteilhaft. Und das Wort, das wir heute schon gehört haben, ist Hölle. Hölle ist nicht vom Vorteil. Und wenn jemand sich brüstet und sagt, meine Freunde werden da sein, da werden wir eine Party haben. Nein, nein, da wird es nicht haushoch gehen. Okay? Hölle, die Hölle ist nicht jetzt. Ich habe jüngst eine Nonne gehört und sie sagte, die Probleme dieses Lebens sind die Hölle. Manchmal sagen, das was ich jetzt, ich gehe die Hölle durch. Oh, es war Hölle. Es gibt hier auf Erden nichts, was wirklich mit der Hölle zu vergleichen ist. Selbst wenn jemand sich verbrennen würde, oder verbrannt sein würde, ist das etwas, was lediglich Minuten, im Mittelalter haben sie das hinausverzögert mit Absicht, vielleicht Stunden dauert das an, aber die Ewigkeit ist die Dauer der Hölle. Also die Sünde ist in dem nächsten Leben nachteilhaft. Du willst nicht in die Hölle gehen. Und das Schöne ist, du musst es auch nicht. Du musst es nicht. Ja, es gibt die Hölle. Aber du musst nicht dahin gehen. Wenn du aber nicht Jesus als dein Heiland aufgenommen hast, bist du dahin unterwegs. Okay, Sünde ist in diesem Leben nachteilhaft, denn man fällt. Sünde ist in dem nächsten Leben nachteilhaft, denn wenn etwas nicht, sich nicht ändert, kommt man in die Hölle. Und Vers 4, diese Hölle brennt, wie wir in dem Matthäus-Evangelium heute gehört haben, mit unauslöschlichem, das heißt auch nicht vernichtendem Feuer. Das Feuer hört nicht auf zu brennen und die Leute, die in dem Feuer sind, werden nicht ausgelöscht. So wie der brennende Busch in 2. Mose. So wie die drei Hebräer in Babylon, die in dem Feuerofen nicht ausgelöscht wurden, nicht verzehrt wurden. Obwohl es die Soldaten wurden, die sie da reingeworfen haben. Also Gott ist durchaus imstande, das, was im Feuer ist, physisch zu erhalten. Natürlich, und ich weiß, natürlich, die drei Hebräer litten auch nicht. Anders wird es in der Halle sein, das sagt uns das Wort Gottes. Sie werden nicht vernichtet und es wird dann auch bewusste Pein geben. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal, worauf man sich sicherlich nicht unbedingt freut. Wahrheit Nummer 5 in dieser Liste. Um der Sünde und ihren Folgen vorzubeugen, sprich Hölle, sind extremen Maßnahmen erforderlich und auch angebracht. Was diese sind, dazu kommen wir bald. Ich gehe jetzt zurück, um diese Dinge hervorzuheben. Körperteile, Nachteile für dieses Leben, Anstoß, hinfallen. Nachteile für das nächste Leben, für die Ewigkeit. Im Grau hier in die Hölle fahren, in das unauslöschliche Feuer, in die Hölle geworfen werden, in das unauslöschliche Feuer, in das höllische Feuer geworfen zu sein. Wo ihr Wurm, bitte passt auf, nicht einmal der Wurm stirbt. Junge Menschen, hör Gottes Wort. Hallo? Hallo? Ich rede mit euch. Ihr fahrt in die Hölle und da stirbst nicht du und selbst die Würmer, mit denen du zerfressen wirst, sterben nicht. Hast du das gehört? Könntest du das wiederholen? Der Wurm stirbt nicht. Der Wurm stirbt nicht. Ganz davon zu schweigen, dass du stirbst. Du lebst für die Ewigkeit in den Flammen. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich könnte es kaum deutlicher aussprechen, ohne Namen zu nennen. Aber das weiß Gott. Nummer 6. Im Vergleich wäre eine Verstümmelung mit dem Leben verbunden und mit dem Reich Gottes verbunden für eine Person besser als keine Verstümmelung mit der Hölle verbunden. Okay? Sagen wir, jemand würde sich verstümmeln, aber man würde in das Leben gehen, würde in das Reich gehen. Das wäre im Vergleich zu der anderen Möglichkeit besser. Was ist die andere Möglichkeit? Du verstümmelst dich nicht, aber du fährst in die Hölle. Ist das besser? Wäre es nicht besser, zu Gott hinzugehen oder in das Leben? Darüber werde ich auch sprechen. Also besser. Ich gehe zurück. Seht ihr, was hier im Blau ist, mit weißen Buchstaben? Es ist besser für dich. Es ist besser für dich. Es ist nicht nur besser, es ist für dich besser. Seht ihr nicht, Jesus sucht dein Bestes? Jesus will das, was für dich das Beste ist. Er sagt das nicht, damit es dir schlecht geht. Er sagt es dir, damit es dir gut geht. Es ist für dich besser. Denk nicht, dass Jesus gegen dich ist. Er wird es sein, wenn du dich gegen ihn entscheidest. Aber er ist eigentlich für dich. Lehne ihn nicht ab. Er lehnt dich nicht ab. Oder er will dich nicht ablehnen. Dann gehen wir zu der 7. Wahrheit, die sehr klar aus diesen Versen hervorgeht. Die Maßnahmen tragen dauerhafte Folgen mit sich. Oder sagen wir die Maßnahme. Denn eigentlich einerseits trifft man, hat man keine Maßnahme genommen. Wenn man nichts tut, war das keine Maßnahme. Aber eine Maßnahme trägt dauerhafte Folgen mit sich. Nun die Frage, und das, was uns gewurmt hat letzten Mittwoch, war, wo erlebt man diese Folgen und wie lange dauern die Folgen an? Also, ich werde jetzt die PowerPoint beenden. Ich wollte nur, dass ihr seht, aus der Schrift hervorgegangen, welche Wahrheiten wir auf jeden Fall beteuern können. Nun, will Jesus, dass du dich verstümmelst? Nein, will er nicht. Okay, vielleicht nicht so schnell. Der Kontext, der Zusammenhang ist wichtig. In dem Vers davor haben wir gesehen, wenn ein Mensch einen Anstoß gibt den Kindern zur Sünde, wäre es besser für ihn, wenn ein Mühlenstein um seinen Hals gebunden wäre und er ins Meer geworfen wäre. Es wäre besser. Nun, will Jesus dazu ermutigen, dass jemand sein Leben nimmt? Nein. Und sagt er der Gemeinde, bitte bindet einen Stein um seinen Hals und schmeißt ihn ins Wasser? Nein, das sagt nicht Jesus. Aber er sagt im Vergleich, wenn du lebst, um Menschen in die Sünde zu führen, wäre es besser, du hättest kurz gelebt und könntest diese schlechte Tätigkeit nicht erfüllen. Und will Jesus wirklich dazu ermutigen, dass ein Mensch seine Hand, seinen Fuß oder sein Auge entfernt? Ich glaube nicht. Nun, wenn ich das Wort Hypobele erwähne, eine Art zu sprechen, wo man übertreibt, will ich aber nicht sagen, dass die Hölle nicht wahrzunehmen ist. Und wenn jemand diese Maßnahme tun würde, ausführen würde, mit der richtigen Absicht, ich denke nicht, dass das nötig war, aber es hat ihm nicht für die Ewigkeit geschadet. Nicht wirklich. Also nein, denn wir sehen in der Bibel kein Beispiel von solchen, die das gemacht haben. Lest ihn denn im Neuen Testament. Findet ihr da, dass Paulus seinen Fuß abgehackt hat, dass Petrus seine Hand abgehackt hat, dass Jakobus sein Auge entfernt hat? Nein. Sehen wir das in der Gemeinde, in der Geschichte, in der Bibel? Nein. Lediglich bei einem Origenes, ein Kirchenvater, wie man sie nennt, die Leute, die in den ersten Jahrhunderten nach Christus geschrieben haben, Origenes hat sich zum Eunoche gemacht. Ich habe nicht gelesen, dass er das schriftlich bereut hat, aber das heißt nicht, dass wir das tun sollten. Und wie gesagt, der vorige Vers lehrt nicht, dass man sich oder andere umbringen soll. Und wie ein Bruder uns auch gesagt hat am vergangenen Mittwoch, nein, wir sollten das nicht machen, denn ein neues Herz macht abgetrennte Gliedmaßnahmen überflüssig. Wenn Gott dir ein neues Herz gibt, wird deine Hand, wird dein Fuß, wird dein Auge dir immer weniger zum Anlass zur Sünde werden. Gott gibt uns den Wunsch, die Liebe nach ihm, den Wunsch, die Gerechtigkeit zu tun. Ein neues Herz, also wenn du eine Hand abhackst, hast du nicht unbedingt ein neues Herz. Wie ein Bruder gesagt hat, kann man mit einem oder mit gar keinen Augen Begierde haben. Und es stimmt auch. Und wie ich wahrscheinlich jetzt erwähnen sollte, denn ich glaube nicht, dass ich das Ende meiner Botschaft erreiche. Und diese Stelle ist am Ende der Botschaft. In Johannes 5, Vers 14, da ist die Geschichte von dem Mann, der 38 Jahre lang lahm war an diesem Brunnen. Bethesda. In Jerusalem, übrigens, da ist eine Ausgrabung und das wird freigelegt, jetzt in Jerusalem. Dieser Mann, 38 Jahre konnte er sich nicht schnell ins Wasser bewegen. Und Jesus kam vorbei und hat ihn geheilt. Und was hat Jesus zu ihm gesagt? Geh hin und von nun an sündige nicht mehr, damit nichts Schlimmeres dir widerfährt. Schlimmeres als 38 Jahre der Lähmung? Was könnte schlimmer sein als fast 4 Jahrzehnte der Lähmung? Und der Frust, denn er konnte sich nicht frei genug bewegen, um die heiligende Wirkung dieses Wassers zu genießen. Was schlimmer ist, ist, wenn man gar kein Wasser hat und in den Flammen ist. Also will Jesus, dass du dich verstümmelst? Ich glaube nicht, aber ich glaube, dass wenn du in der Hölle bist und du die Gelegenheit dazu hättest, würdest du davon Gebrauch machen. Aber da ist es schon zu spät. Da bringt es nichts. Du kannst jetzt dein Auge nicht ausreißen, deine Hand nicht trennen und dein Fuß nicht abhacken. Dann würdest du gerne, aber jetzt bringt es dir nichts, wenn es dir etwas im Leben gebracht hätte. Nun, wie ist diese Lehre praktisch anzuwenden? Wir sollten auf jeden Fall die Einfallstüren der Sünde identifizieren. Was sind die Einfallstüren der Sünde in deinem Leben? Ist es dein Handy? Ist es deine Hand? Ist es dein Auge? Nimmt dich dein Fuß dorthin, wo Gott dich nicht haben will? Und es könnte andere Dinge sein. Hier ist nicht die Rede von dem Ohr. Aber ich glaube, sehr viele würden sich schämen müssen, wenn wir heute das spielen würden, abspielen würden, was ihr in, oder was man in der vergangenen Woche alles an Musik, wenn man das nennen kann, gehört hat. Oder Videos geschaut hat und gehört hat. Wenn dein Ohr dir Anlass zur Sünde gibt, wäre es besser, du hättest eins weniger. Wie ist diese Lehre praktisch anzuwenden? Identifiziere die Einfallstüren deiner Sünde. Erst recht dein Herz. Markus 7,21. Denn aus dem Herzen, aus dem Inneren des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Und die Gedanken werden in Worte und in Taten versetzt. Und dann treffe entschieden, jede weise Konsequenz, welche diese Sünde erschwert. Ich wiederhole. Okay, manchmal tue ich das, aber das ist unwillkürlich. Treffe entschieden jede weise Konsequenz, welche die Sünde in deinem Leben erschwert. Wir werden die Sünde nicht unmöglich machen, aber wir müssen nicht unbedingt in unserem Leben vor dem Schaukasten der Sünde stehen. Können wir die Schaukasten vielleicht nicht ein bisschen schwarz malen, verdunkeln? Dazu gibt es praktische Anwendungen am Ende, wenn wir noch rechtzeitig ankommen. Nun, damit ihr wisst, wo wir sind. 7 Wahrheiten, die aus dieser Stelle hervorgehen. Will Jesus, dass du dich verstümmelst? Ich glaube nicht, aber er will nicht, dass du sündigst. Wie ist diese Lehre praktisch anzuwenden, indem man die Einfallstüren identifiziert und Maßnahmen ergreift, da ist das Wort, Maßnahmen ergreift, um die Sünde zu erschweren, schwerer zu machen? Es gab Situationen in meinem Leben, wo ich nicht sonderlich aus der Ruhe gebracht wurde, als ich Gelegenheit hatte, Sünde zu betrachten. Also ich bin nicht unbedingt direkt auf der Suche nach der Sünde gegangen, aber ich war auch nicht enttäuscht, als die Versuchung kam. Und das ist auch nicht gut. Nun bin ich enttäuscht, und ich sage nicht, dass ich vollkommen bin, aber nun ist es zunehmend der Fall, dass wenn die Versuchung, selbst die Versuchung kommt, ich enttäuscht bin, dass die Versuchung gekommen ist. Führe uns nicht in Versuchung. Das kann auch eine andere Bedeutung haben, aber ich bitte Gott, halte mich bitte von der Versuchung fern. Ich möchte nicht einmal die Sünde betrachten, ganz davon, ihr hinfällig zu sein. Und dann viertens, wo erlebt man die Folgen dieser Maßnahme und wie lange dauern die Folgen an? Okay, reden wir denn von geistlichen Folgen oder physikalischen Folgen? Eigentlich reden wir von beiden, oder zumindest tue ich das. Die geistlichen Folgen, nur kurz. Wenn man von den geistlichen Folgen redet, so dauern die Konsequenzen ewig an. Was sind die Konsequenzen, wenn du diese Maßnahme ergreifst? Die können ewige Konsequenzen mit sich bringen. So wie die Entscheidung gegen, also wenn du dich entscheidest, ich werde es nicht tun, ich liebe meine Sünde und ich bleibe dabei, gibt es für dich ewige Konsequenzen. Wenn du dagegen sagst, ich entscheide mich gegen die Sünde und für das Leben, da erlebt man dann ewiglich ewiges Leben. Also sind die Konsequenzen, sind die Folgen dieser Entscheidungen ewig von Dauer. Das ist die geistliche Konsequenz. Aber nun wollen wir die Frage beantworten, denn das brennt uns auf dem Herzen. Was ist aber mit den physikalischen Folgen? Wenn wir von diesen reden, so ist die Antwort etwas komplizierter. Zur Klarstellung möchte ich folgende Überlegungen erwähnen. Die physischen oder physikalischen Konsequenzen der Tatenlosigkeit, dass man gegen die Sünde nichts Effektives unternommen hat, diese Konsequenzen trägt man auch in diesem Leben. Und was meine ich damit? Man entscheidet sich dafür, weiter zu sündigen, und zwar vielleicht doppelt so viel. Mit zwei Händen, mit zwei Füßen, mit zwei Augen weiter zu sündigen. Die Konsequenzen deiner Nichtentscheidung ist eine Entscheidung für dieses Leben. Du hast dich entschieden, mehr zu sündigen, anstatt weniger. Und die physischen Konsequenzen der Tatenlosigkeit trägt man nicht nur in diesem Leben, sondern in das nächste über. Die Tatsache, dass du dich nicht verstümmelt hast, könnte für dich die Konsequenzen tragen, dass du in der Hölle zwei leidenden Hände hast, zwei leidenden Füße hast, zwei brennende Augen hast, die dich quälen. Ja, physikalischen Folgen gibt es nicht nur in diesem Leben, sondern in dem ewigen Verdammnis, in der ewigen Verdammnis. Man trägt sie also in diesem Leben, solange wie man lebt, und man trägt sie in dem nächsten Leben ewiglich. Wo und wie lange? Okay, jetzt, das waren die Leute, die sich für die Sünde entschieden haben. Aber wo und wie lange trägt man die physikalischen Folgen, wenn man sich gegen die Sünde entschieden hat? Okay, man trägt sie auf jeden Fall in diesem Leben. Das ist klar. Ich bin Pianist und möchte nicht gerne einhändig Klavier spielen müssen. Die abgetrennten Gliedmaßnahmen, ungeachtet wie man sie verloren hat, werden in diesem Leben nicht wiederhergestellt. Sie wachsen nicht nach. Dies gilt sowohl für einen Menschen, der durch die Sünde ein Bein oder einen Finger verloren hat. Sagen wir, ein Mensch feuert einen Feuerkörper zu Silvester ab, der nicht erlaubt ist. Und er verliert dabei einen Finger oder eine Hand. Die wächst nicht nach. Er hat gesündigt und er trägt die Folgen den Rest seines Lebens. Oder eine Person fällt betrunken vor die Straßenbahn und bekommt die Beine abgeschnitten. Den Rest des Lebens, die Person mag vielleicht Christ werden, aber die Folgen dieser Sünde, die Konsequenzen trägt man dann lebenslänglich. Und das gilt, auch wenn man keine Schuld hatte. Sagen wir, man stellt sich zwischen einem Gewalttätigen und seiner Familie und erlebt dabei eine Verletzung. Das war eigentlich eine Heldentat, aber die Konsequenzen trägt man nach wie vor. Und obwohl man mit einem oder keinem Auge Begierde haben könnte, müsste man zugeben, dass das Ausmaß der Ergebenheit dieser Sünde durch eine solche Entfernung eingeschränkt wäre. Du kannst schließlich nur langsamer gehen mit einem Fuß. Also kannst du nicht so viele Kneipen besuchen, wie es früher vielleicht der Fall war. Oder was auch immer du hättest nicht besuchen müssen oder dürfen. Nun trägt man aber die körperlichen Folgen einer Selbstverstümmelung oder irgendeiner Vernarbung in das nächste Leben? Und ich glaube, ich habe vergessen, das in meine Notizen zu bemerken. Wisst ihr was, als der Herr Jesus Christus vor den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus war, haben sie ihn nicht erkannt. Aber beim Brotbrechen haben sie ihn wieder erkannt. Möglicherweise, als sie die Marken hier in seinen Händen gesehen hat. Als er Thomas gegenüberstand, sagte er, reiche deine Finger her, reiche deine Hand her. Sein verherrlichter Leib hatte Narben. Das Volk, die Nation Israel, wird eines Tages den sehen, den sie durchstochen haben. Möglicherweise werden sie das auch an seiner Person erkennen können. Nicht nur an seinem Charakter oder an seinem Ort im Himmel, am Himmel. Und das ist das, was uns am Mittwoch so sehr beschäftigt hat, wo ich in den Raum gestellt habe, zu eurem Entsetzen, dass ein Mensch eventuell im Himmel nur ein Auge haben könnte. Okay, ja, wie ihr seht, ist das natürlich kein Gedanke, der bei uns gut ankommt. Und ich will ja auch ein bisschen davon zurücktreten, obwohl ich es nicht behauptet habe. Ich habe es ja nur in den Raum gestellt. Aber sollen wir davon ausgehen, dass die blinde Poetin Fanny Crosby keine wiederherstellten Augen hat? Sie hat geschrieben, ich werde ihn sehen, als erstes werde ich ihn erkennen. Ja, ich glaube, sie wird ihn sehen. Die reinen Herzen sind, werden Gott sehen. Aber mit Augen oder ohne Augen? Ja, wie ist es mit Nick? Wie heißt er denn? Ja, ihr könnt das besser aussprechen als ich. Ja, danke schön. Ich höre das im Stereo hier und hab's hier irgendwo in meinen Notizen. Der ohne Beine und ohne Arme zur Welt gekommen ist und ein glühendes Zeugnis für den Herrn hat. Sollen wir davon ausgehen, wenn er im Himmel ist, wird er weiterhin so schön sein, wie er jetzt ist? Ohne Arme und ohne Beine? Nein, ich glaube nicht. Aber was sagt diese Stelle über die Leute aus, die sich gegen die Sünde entschieden, wenn sie nach der Aussage des Herrn handelten? Wo tragen sie die physikalischen Konsequenzen? Merkt, dass es heißt, dass du ins Leben gehst. In das Leben, in das Leben, in das Reich. Und in Matthäus ist es immer nur in das Leben. Hier sind also zwei Formulierungen. Wir gehen davon aus, dass es das Gegenteil von Hölle ist. Nicht wahr? Denkst du nicht, Hölle einerseits und Himmel andererseits? Aber steht Himmel da? Nein, hier steht nicht Himmel. Hier steht Leben und Reich, aber nicht Himmel. Also, Himmel wird nicht genannt und ich glaube auch nicht gemeint. Aber was könnte das Reich Gottes bedeuten? Ich werde diesen Paragraph, also diesen Absatz, zusammenfassen. Zukünftig kommt der Herr Jesus Christus zur Erde und er baut sein Reich auf 1000 Jahre hin. Dies ist nach meinem Verständnis direkt nach der Trübsalzeit. Und am Ende der Trübsal gibt es nur wenige Überlebenden. Und sie sind alle gläubig. Denn alle Nichtgläubige wurden ausgerottet mit dem Schwert des Messias Mund. Die Leute, die aus der Trübsal dann ins Reich gehen, sind alle gläubig. Und sie gehen in das Reich, ohne gestorben zu sein. Es gibt andere, die während der Trübsal gestorben sind und sie werden auferweckt. Und sie leben ebenso in dem Reich. Aber es gibt Menschen, die nicht gestorben sind. Und natürlich werden sie nicht, also vorerst nicht, verwandelt oder verherrlicht. Sie gehen in ihrem Leib in das tausendjährige Reich über. Wenn, gehen wir davon aus, sie hätten nach der Aussage des Herrn gehandelt und sie hätten ein Auge ausgerissen, würden sie einäugig in das Reich gehen. Aber da steht zweimal ins Leben. Und in dem Johannesevangelium, in Kapitel 3, 36, wer glaubt, hat das ewige Leben. Johannes 5, 24, der ist aus dem Tod in das Leben hinüber oder hindurchgedrungen. Johannes lehrt in auch in Kapitel 6, 47 und 6, 54, dass das ewige Leben nicht ausschließlich etwas ist, was zukünftig ist. Wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, hast du augenblicklich das ewige Leben. Du hast es jetzt schon. Ah, und jetzt sagen wir, du hättest eine Maßnahme ergriffen, weil du es mit der Sünde sehr ernst genommen hast. Du wolltest nicht in die Hölle gehen. Du wolltest Gott nicht missfallen. Du wolltest alles Notwendige ergreifen und unternehmen, damit du bloß nicht dem Teufel folgst, sondern Jesus. Okay, und du hast es vielleicht ein bisschen genau genommen mit den Worten Jesu und du hast dir eine Hand abgetrennt. Aber du machtest das mit guten Absichten, und du glaubtest an Jesus und du glaubtest an ihn und du bist aus dem Leben, aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Seht ihr, wie man mit einer Hand ins Leben gehen kann? Mit einem Fuß ins Leben könnte? Mit einem Auge in das Leben gehen könnte? Du könntest hier sitzen, an Jesus glauben, einäugig sein und du bist im Leben. Aber stirbst du, ohne diese Entscheidung für den Herrn zu treffen, nicht hinsichtlich der Selbstverstümmelung, sondern hinsichtlich der Sünde, der Buße und des Glaubens an den Herrn Jesus Christus, wirst du dann mit beiden Augen, mit beiden Füßen, mit beiden Händen in die ewige Pein gehen. Und ich denke, das ist eine plausible Erklärung, die der Schrift keine Gewalt antut. Und ich könnte euch vorlesen, wie unser Leib sein wird. Ich weiß, der Gottesdienst ist lang gewesen. Ich lese euch nur vor. Erstens, unser Körper wird sein wie sein Körper. Also wir werden sein wie er. Und er ist rein. Die Bibel sagt, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. 1. Johannes 3, 2. Philipper 3, 21. Wir werden wie er herrlich sein. Alles, was herrlich ist, das werden wir sein. Alles, was nicht herrlich ist, das werden wir nicht sein. Wenn Gott es halten würde, so wie Nick, ins Leben zu gehen, egal, also es ist herrlich, aber ich glaube nicht, dass ihr das tun wird. Nun wisst ihr was, ich werde die Liste nicht vorlesen. Aber was ich sagen will ist, als der Herr Jesus Christus hier auf Erden war und er sah einen Menschen mit einer geschrumpften Hand, was hat er gemacht? Er hat die eine wieder heil gemacht wie die andere. Wenn Jesus das zu seinen Dienstzeiten auf Erden gemacht hat, denken wir, dass er das nicht im Himmel machen würde? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wir werden die Erkennungsmerkmale tragen, die uns voneinander unterscheiden, möglicherweise irgendwelche, ich weiß nicht, Erkennungsmerkmale. Der Herr hatte sie. Aber ich bin mir sicher, er wird alles entfernen, was nicht schön ist. Nun ist die Frage aber, wirst du vernarbt oder beim besten bei einem unversehrten Leib in die Hölle fahren? Oder willst du vielleicht vernarbt zu Gott in den Himmel gehen? Und dann kann er das ausradieren, was er will. Jesus will nicht, dass du zur Hölle fährst. Und wenn du wüsstest, wie das ist dort, würdest du es auch nicht wollen. Und es hat mir nicht unbedingt Spaß gemacht, heute so zu reden. So eine Stelle macht mir nicht sonderlich viel Spaß. Aber das sind die Worte Jesu. Und wenn du sie dir nicht zu Herzen nimmst, könntest du es die ganze Ewigkeit einbüßen, bereuen. Und dann wird es kein Lachen geben. Und mein Flehen an dich, aus Liebe, genauso wie der Herr Jesus Christus so sehr für dich, er hat dich so sehr geliebt, dass er für dich gestorben ist. Nun nicht annähernd, aber aus Liebe sage ich zu dir, bekehre dich, tue Buße über deine Sünden, verlasse sie, liebe den Herrn, liebe die Heiligkeit, glaube an den Herrn Jesus Christus, nehmt ihn als Retter an. Er spricht jetzt zu deinem Herzen, du kannst versuchen auszuweichen oder du kannst ihn beim Wort nehmen. Nehmt ihn beim Wort. Bekehre dich zu ihm, du wirst es nie bereuen. Und ich glaube auch, wenn du im Himmel angekommen bist, wirst du einen sehr, sehr schönen Körper haben. Okay, lasst uns beten. Herr, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir haben es von Thomas gehört, wir haben es von mir gehört. Wir haben es von dir bekommen in der Bibel. Und Herr, danke. Bitte rette die Seelen, die der Hölle am nächsten sind. Amen.